Das Thema der Bibelwoche lautet die Endzeitprophetie des Propheten Jesaja und ihre Erfüllung heute. Und wir betrachten mit Gottes Hilfe 12 ausgewählte Kapitel in dieser Bibelwoche und beginnen heute mit Kapitel 1. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz eine Einleitung geben in Jesaja und auch in Prophetie allgemein. Ganz kurz. Und noch eine Einleitung dazu. An Jesaja habe ich mich erst herangewagt, jetzt nachdem ich 60 Jahre alt geworden bin. Jesaja gilt sicherlich als das schwerste Buch der Bibel und wir werden es nie ganz ausloten können. Und so habe ich also lange gewartet, habe viele andere Bücher mit Gottes Hilfe ausgelegt. Jesaja jetzt, aber man ist nie ganz reif genug, alles zu verstehen, aber doch das, was für uns für das Heil und ewige Leben wichtig ist. Und das möchten wir betrachten, auch jetzt in diesen Tagen. Ja, Jesaja, der Name bedeutet Jeschajahu, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Der Name Jeschua oder Jesus steckt auch darin. Jesus heißt ja Rettung oder Retter, Heiland, Erlöser. Jesaja wirkte von 739 bis 686 vor Christus eine lange Zeit und hat 4 Könige Judas prophetisch begleitet: Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Aber seine Prophezeiungen gehen weit über diese Zeit der damals lebenden Könige Judas hinaus. Wenn wir Prophetie richtig verstehen wollen, müssen wir erkennen, Prophetie ist mehrstufig. Prophetie ist erstens rückwärtsgewandte Prophetie, und das sehen wir zum Beispiel im Schöpfungsbericht 1. Mose 1. Kann sich also auf den Weltanfang beziehen. Rückwärtsgewandt. Gott hat Mose oder vielleicht schon Adam selber geoffenbart von der Erschaffung des Himmels und der Erde. Prophetie kann zweitens sein, bezogen auf die Gegenwart, in dem Sünde aufgedeckt wird, in dem der Ruf zur Umkehr erfolgt, so wie auch in Jesaja Kapitel 1, was wir gleich betrachten werden. Prophetie kann drittens sein, auf die nahe Zukunft bezogen, also auf die Zukunft derer, die zum Zeitpunkt, wenn die Prophetie von Gott, dem Propheten, erteilt wird, leben, und das erfüllt sich noch zu ihren Lebzeiten oder kurz danach, so zum Beispiel die Prophetie auf die Tempelzerstörung, die ungefähr 30 nach Christus gegeben wurde durch den Herrn Jesus, hat sich 70 nach Christus erfüllt. Etliche haben das noch erlebt, die das selber gehört hatten. Und viertens kann Prophetie sich auch auf die ferne Zukunft beziehen, was also in späteren Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden sich erfüllt, was in der Endzeit und Ewigkeit geschehen wird. Also 4 Möglichkeiten von Erfüllungsebenen der Prophetie. Wir dürfen es nicht nur auf eine beschränken. Dann löst sich auch manches auf, was uns vielleicht widersprüchlich erscheinen mag, aber es gibt in der Bibel keine Widersprüche. Nur unser mangelndes Verständnis ist schuld daran, wenn wir nicht alles verstehen. Gott ist allwissend und er kann alles offenbaren. Bibelkritiker nehmen das nicht ernst und akzeptieren nur die für sie sogenannte Prophetie für die Gegenwart oder die vorausahnbare nahe Zukunft. Dass man sie selber so zusammenreimen kann, da sagen sie, ja, da gibt es Prophetie, aber nicht darüber hinaus, weil die glauben gar nicht, dass Gott existiert und seinen Propheten Offenbarungen schenkt. Dahinter steht die Weltanschauung des Rationalismus, der Vernunftglaube und die Leugnung jeglicher übernatürlichen Offenbarung Gottes. Und solche Bibelkritiker sprechen dann von einem ersten, zweiten und dritten Jesaja, ab Kapitel 40 sein zweiter Jesaja und dann ab 55 ein dritter Jesaja, weil da Dinge stehen, die der Jesaja, der zur Zeit der Könige Usia, Jotam, Ahas und Hiskia lebte, das gar nicht wissen konnte. Dazu wird zum Beispiel der Name Kyros offenbart, der die Babylonier besiegen wird, Jahrhunderte später. Ja, Jesaja konnte es nicht wissen, aber Gott ist allwissend und er kann sogar Prophetie so genau geben, dass er auch den Namen der Könige im Voraus offenbart. Ich glaube das in dem einfachen Glauben, dass Gott allwissend ist, und ich habe kein Problem mit konkreter Prophetie, auch für die Endzeit, auch die Heimkehr Israels, alles, was sich in der Bibel findet, alles das ist auch geoffenbart. Ja, so reicht also die Prophetie auch im Buch Jesaja in die Gegenwart, in die nahe Zukunft, in die ferne Zukunft und in die fernste Zukunft bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde, Kapitel 65, 66. Konkret Gott offenbarte Jesaja den Ansturm der Assyrer in der Gegenwart und nahen Zukunft seiner Lebzeiten, den Fall Samaria 722 vor Christus, den Jesaja miterlebt hat. Das ist also das Nordreich, er hat selber im Südreich gewirkt, das war ja geteilt, ja, nach Salomo, die Reichsteilung, Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, Juda. Nordreich nannte sich dann Israel, das Südreich Juda, aber der Name Israel wurde auch zum Teil weiterhin für ganz Israel gebraucht. Das ist manchmal ein bisschen missverständlich, aber Israel ist der umfassendere Begriff. Ja, Gott offenbarte ihm aber auch schon den Ansturm da bei Babylonier, den Fall Jerusalems 586 vor Christus und sogar den Fall der Babylonier durch die Medo-Perser 539 vor Christus, obwohl das weit über die irdische Lebenszeit des Jesaja hinausreichte, weil Gott allwissend ist. Gott offenbarte Jesaja auch, wie auch einem Daniel, den Aufstieg und Fall sämtlicher stolzer Weltmächte und den Sieg des Messias, der als der Spross oder Gottesknecht in Jesaja bezeichnet wird. Und der Messias wiederum, der kommt zweimal. Erstens als der leidende Messias, als Gottesknecht, um uns zu erlösen, der misshandelt wird, geschlagen wird, getötet wird und wieder aufersteht. Vor allem natürlich Jesaja Kapitel 53, diese gewaltige Prophetie auf Jesus Christus. Und zum zweiten Mal kommt er als der siegende Herr, der sein Friedensreich aufrichtet im tausendjährigen Reich und dann auch mit dem Vater zusammen im himmlischen Jerusalem. Und wie gesagt, Jesaja hat hier die umfassendste Prophetie im Alten Testament, allein schon vom Umfang her. Er hat den größten Wortreichtum aller biblischen Bücher im Hebräischen, eine Farbenpracht der Ausdrucksweise, die wir in keinem anderen biblischen Buch finden. Ja, die Fachleute, es sind auch einige Theologen ja hier und Philosophen, die wissen ja, dass Jesaja sehr, sehr zentral ist. Ja, jetzt aber zu Kapitel 1, das ist ja auch recht lang, deshalb wollen wir die Vorrede nicht zu lange ausdehnen. Dazu möchte ich noch sagen, dass ich jetzt keine exegetische Detailanalyse hier mache, wie in einer theologischen Vorlesung, sondern mir geht es vor allem um eine existenzielle und aktuelle Auslegung für unser Leben, für die Geschichte, für die Gegenwart und für die Zukunft. Lesen wir Vers 1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Nun, da muss ich noch geben zu diesem Vers 1 einen historischen Überblick über diese politische Situation. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ist für die existenzielle Auslegung nicht so wichtig, aber wir müssen auch natürlich den historischen Rahmen zumindest mal gehört haben, warum hier diese Namen Usia, Jotam, Ahas, Hiskia auftreten. Also, ich knüpfe hier an die schöne Auflistung in dem Jesaja-Kommentar des Bethaniens Verlags, der wiederum an Henry Allen Ironside anknüpft. Da findet sich auf Seite 14 eine wunderschöne Zeittafel zum Buch Jesaja. Da wird geschrieben, ca. 860 vor Christus beginnt mit Elia Gott sein Volk nicht mehr durch die abtrünnigen Könige, sondern durch seine Propheten zu regieren. Also Gott spricht überhaupt durch Propheten für sein Volk, weil die Könige oftmals abtrünnig sind. Dann der erste König, der bei Jesaja 1 genannt wird, Usia, kann auch als Asaria bezeichnet werden. Seine Regierung war ziemlich lange, und zwar von 790 beginnend. Und 750 hat er auch noch gelebt, aber sein Sohn Jotam hat dann die Königspflichten übernommen, weil er dann alt und krank war. Und das Todesjahr schließlich des Usia war 739 vor Christus. Und in diesem Todesjahr, so wird im Kapitel 6 dann auch deutlich, bei der Berufung des Jesaja, da beginnt die Wirksamkeit des Jesaja. Kapitel 6, Vers 1 wird es dann diese Datierung gegeben. 735 vor Christus nimmt dann schon wiederum der Sohn Jotams, Ahas, die Königspflichten. 734 vor Christus erfolgt ein Angriff des Nordreichs auf das Südreich. Das ist sehr traurig, dieser Bruderkrieg zwischen dem Nordreich und Südreich in Israel. Ja. Wir hatten ja auch mal in Deutschland ein geteiltes Land, da wisst ihr vielleicht, wie das ist. Ost und West, BRD, DDR, so war es auch damals, dass die ja, in Konkurrenzlagen verfeindet waren. Und 734 vor Christus war es wirklich so, dass das Nordreich Israel sich mit Syrien verbündet hat. Und die haben dann auf Juda, auf das Südreich mit Jerusalem einen Angriff gemacht. Daraufhin hat aber Juda nicht die Hilfe bei Gott gesucht, beim Herrn, sondern hat wiederum einen Verbündeten gesucht, nämlich nicht Syrien, sondern Assyrien. Das wird leider oft verwechselt, das sind aber verschiedene Reiche. Was ist die Hauptstadt von Syrien, auch heute noch? Damaskus. Und von Assyrien? Assur. Das liegt noch weiter nordöstlicher Assyrien, hinter Syrien praktisch. Und mit dem wiederum hat sich das Südreich verbündet. Also stand das Nordreich mit Syrien gegen das Südreich mit Assyrien. Und die Folge war, dass Assyrien gegen das Nordreich zu marschieren begann. Und Assyrien nahm weite Teile Israels ein. Und schließlich 722 vor Christus erfolgte dann die berühmte Invasion der Assyrer im Nordreich Israel. Und es erfolgte die bis heute folgenreiche Wegführung der 10 Nordstämme in die Zerstreuung. Ganz wichtiges Datum in der Geschichte 722 vor Christus. Vorher schon hatte wiederum der Sohn des Ahas, Hiskia, die Königspflichten übernommen. Hiskia war dann der König bei der Deportation des Nordreiches. Ja, und dann wissen wir ja aus Jesaja 38, dass Hiskia irgendwann krank wurde, todkrank, aber er bekam nochmal eine Frist von Gott, 15 Jahre. Dann hatte in dieser Zeit auch der Assyrerkönig Sanherib Jerusalem belagert, 701 vor Christus. Wurde aber durch das Eingreifen Gottes, es wurden viele Assyrer getötet, auf übernatürliche Weise wurde er in die Flucht geschlagen. Das kann man alles in Jesaja 37 oder auch in den Königebüchern nachlesen. Dann beginnt die Regierungszeit von Manasse, auch ein gottloser König dann. Hiskia war besser, aber Manasse ganz gottlos. Und wahrscheinlich hat Manasse Jesaja hinrichten lassen. Man vermutet, dass er vielleicht sogar zersägt wurde, wie es im Hebräerbrief Kapitel 11 angedeutet wird. 689 vor Christus hat Assyrien Babylon verwüstet. Das heißt, die haben jetzt einen Konflikt bekommen mit Babylon. Auch da hat Jesaja noch gelebt und er wusste, dass Babylon hier immer mehr ins Spiel jetzt trat. Aber dann, 3 Jahre später, nachdem Assyrien Babylon angegriffen hatte, wird Jesaja wohl auf grausame Weise getötet. Und auch Hiskia stirbt 686 vor Christus. Und dann entsteht im ehemaligen Nordreich Israel, das Mischvolk der Samariter wird dort angesiedelt. Von den Fremdvölkern wird es vermischt, deshalb waren die Samariter dann auch verachtet. 610 vor Christus haben Babylon und Medien, die inzwischen als ein Reich aufgetreten sind, Assyrien erobert. 605 vor Christus eroberten die Babylonier, griffen zum ersten Mal Jerusalem an und es erfolgte die erste Wegführung, Deportation von Juden in die Gefangenschaft. Und 586 vor Christus, das ist wieder auch so ein zentrales Datum, wird Jerusalem von dem babylonischen König Nebukadnezar und seinem Heer erobert und zerstört und das Volk der Juden endgültig in die Gefangenschaft geführt. Aber das geht nur wenige Jahrzehnte, dann wird Babylon wiederum selber erobert, 539 vor Christus vom Perserkönig Kyros. Der Kyros, der in Jesaja 44, Vers 28 und Jesaja 45, Vers 1 namentlich Jahrhunderte zuvor prophetisch angekündigt wird. Kyros wiederum lässt Jerusalem aufbauen und dann kommen wir schon die Zeit von Haggai, Esra, Nehemia und so weiter. Also ein kleiner Überblick über die prophetische und historische Ereignisse dieser Jahrhunderte. So, jetzt haben wir endlich zu Kapitel 1, Vers 1. Das war also eine kurze Erklärung zu Vers 1. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 2. Den anderen Versen werde ich jetzt nicht ganz so lange machen, keine Angst. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Das ist immer wieder traurig, wenn Menschen, die Gott an sich kennen müssten, sich von ihm lossagen. Es gibt leider diese Möglichkeit des Abfalls, in Gottes Wort wird das immer wieder gesagt, so auch hier. Und dazu wird beschrieben, der Grund, warum Gott zürnt und auch sein Gericht senden muss. Es ist auch weithin Gerichtsprophetie bei Jesaja, weil das Volk so gegen Gott gesündigt hat. Einige Beispiele werden namentlich genannt in 2. Könige 17. Ich lese einfach mal zur Erklärung, wie dieser Abfall konkret aussieht, aus 2. Könige 17 ab Vers 9. Da sehen wir, was da so geschehen ist in diesen Jahrzehnten. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge, um damit den Herrn zu erzürnen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, er soll so etwas nicht tun. Und dann heißt es noch weiter, in 2. Könige 17, ab Vers 14, so gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, geglaubt hatten. Dazu verachteten sie seine Satzungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse und so weiter. Und ich kann jetzt nicht alles vorlesen, Vers 16, sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, machten sich Bilder, zweigegossene Kälber, machten ein Aschera-Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an, also die Sterne, und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse ist, in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, sodass nur der Stamm Juda übrig blieb. Das ist die assyrische Invasion 722 vor Christus, das Gericht über das Nordreich. Nur Juda blieb übrig. Und dann wird sogar ab Vers 24 beschrieben, aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Abba, Hamad und Sepharvaim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in Städten Samarias an, und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in dessen Städten. Da wurde dann ein Mischvolk erzeugt, damit sie nicht mehr dem Herrn dienten, sondern sich vermischen sollten mit dem Heiden, damit sie praktisch absorbiert wurden, assimiliert. Ja, Glaube an Jahwe sollte praktisch dadurch zerstört werden, durch diese Vermischung mit den fremden Völkern, die andere Götter anbeten. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, es ist eine existenzielle und aktuelle Auslegung, auch für uns. Wie sieht es denn bei uns in unserem Europa, in unserem Deutschland aus? Werden wir nicht auch zurzeit vermischt mit anderen Religionen, Buddhismus, Islam und Hinduismus, und wie viele Tempel und Moscheen stehen denn da überall schon? Praktisch fast in jedem Dorf gibt es auch schon islamische Gebetsräume. Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Welle demnächst, wo das nochmal verstärkt wird. Der Korridor wurde ja jetzt schon geöffnet durch Regierungsaustausch in den Südländern bei uns in Europa, sodass die nächste Welle aus den islamischen Staaten Nordafrikas vorbereitet wird, sodass die Islamisierung also auch hier in Deutschland und in Europa voranschreiten kann. Also, und damals hat man das Nordreich vermischt mit Menschen aus Babylon, die eben auch ihre Götter verehrt haben, sodass sie nicht mehr klar dem einzig wahren Gott dienen sollten. Sie sind von mir abgefallen, sagt der Herr. Vers 3, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Es ist nicht traurig, dass Tiere treuer und klüger sein können als Menschen, ja, manchmal auch. Die Ochsen wissen, zu wem sie gehören, der Esel findet seine Futtergrippe, aber Israel hat den Quell des Lebens, den wahren Gott, verlassen, hat sich vermischt mit heidnischen Gottheiten. Vers 4, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Darüber kann Gott nur seinen Wehruf ausstoßen. Es ist Sünde, es trennt von Gott, was sie machen, es ist Schuld. Es lädt ihnen eine Last auf, die sie nicht selber abladen können. Übeltat, Verderbnis, dieses Verlassen des Weges des Herrn. Es ist sogar Lästerung Gottes. Und dann in Vers 5, wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Das ist das Problem, wenn mal man auf dem falschen Weg begonnen hat zu gehen, geht es immer weiter abwärts. So ist auch in der ökumenischen Bewegung. Erst wird Ökumene gemacht innerhalb dem evangelischen Bereich, dann heißt es ja, die Katholiken sind ja auch unsere Geschwister, die Orthodoxen, und dann heißt die Muslime glauben doch auch an den einen wahren Gott. Ja, aber was mit den Hindus? Ja, die sind doch auch religiös, und auch die Atheisten sind ja auch liebe Menschen guten Willens. Merkt ihr? Und so geht es immer weiter auf dem Abwärtstrend. Und genauso war es dort, immer mehr Vermischung, immer mehr Verderbnis, und man hat nichts mehr wissen wollen von Gott allein, von dem Wort Gottes allein. Heute würde man sagen, Jesus allein, die Bibel allein, Glaube und Gnade allein. Nein, es heißt Jesus und alle möglichen Religionen. Und das Haupt ist krank und das Herz kraftlos. Das heißt, es ist ein verkehrtes Denken und ein ungehorsames und dadurch krankes Herz. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Was heißt das? Es sind überall Wunden, die man sich letztendlich selber hat schlagen lassen durch seinen Ungehorsam, so wie Kinder, die immer weiter einen falschen Weg gehen und immer öfter stürzen und trotzdem es weitertreiben. So war auch damals dieses Volk Israel, da kamen die Assyrer und schließlich auch Juda, da kamen später die Babylonier. Wie ist es denn, wenn etwas krank ist, soll man dann den Eiter drin lassen? Nein, man muss ihn auspressen, dass das alles herausgeht, was ungesund ist. Man muss die Wunde öffnen, damit das ganze Schädliche herausgeht. Ich bin jetzt medizinischer Laie, ich würde es mal so verstehen. Also die Wunde, die muss dann geöffnet werden und dann muss sie desinfiziert werden. Wenn man es drin lässt, verbreitet sich es im ganzen Blutkreislauf. Und so ist es auch hier, man lässt es einfach drin, man deckt das Böse nicht mehr auf, man deckt es zu und die Sünde wird nicht mehr geoffenbart, nicht mehr bekannt, sondern auch einfach geduldet, toleriert, so wie es auch heute in vielen Kirchen und Gemeinden ist. Man toleriert falsche Lehren, man toleriert sündige Lebensstile, man segnet sie sogar ab und dadurch wird diese Kirche oder Gemeinde immer kränker statt gesünder. Und das sollte nicht sein. Es sollte ausgeschlossen werden, solche Menschen, die Verderbnis in die Gemeinden bringen. Und dann kann erst die Heilung erfolgen, durch Umkehr, durch Buße, Hinkehr zum Herrn. Wir sehen, wie aktuell jeder einzelne Vers hier ist, auch für uns. Vers 7. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Das war wohl in der Zeit, wo es Gott dem Jesaja geschenkt hat, noch nicht geschehen, aber das ist eine prophetische Voraussage auf die assyrische Invasion und auch die babylonische Invasion, beides. Er wirkt ja in Juda und da ist es ja nach seinem Tod erst geschehen durch Babylon, aber die Assyrer, die kamen bald danach im Nordreich. Die Verwüstung des Landes, das Verbrennen der Städte und das Fremde das Land auffressen, plündern. Und wie ist es bei uns passiert? Wir haben in Deutschland zwei Weltkriege hinter uns und auch unser Land war verwüstet. Die Städte waren zu Schutt und Asche gemacht, auch durch die eigene Schuld, durch die Sünde, auch gegen das Volk Gottes, gegen Israel, die Judenvernichtung, die hier auf dem Plan stand, einer größenwahnsinnigen Diktatur. Und das hat unser Volk hart getroffen. Bis heute müssen wir noch unter diesen Kriegsfolgen leiden. Und auch Israel wurde ja Jahrhunderte, Jahrtausende später auch in die Verbannung geführt, zuletzt durch die Römer. Erst 1948 ist der Staat wieder entstanden und ist bis heute nicht unangefochten, wie wir alle wissen. Vers 8, und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hier wird prophetisch vorausgesagt, dass es zu verschiedenen Zeiträumen erfolgt, dass das Nordreich zuerst verwüstet wird, 722 vor Christus. Das Südreich ist momentan dann noch übrig zunächst, aber es wird auch verwüstet werden. Aber noch ist Tochter Zion, Jerusalem, Juda übrig, wie eine Hütte im Weinberg, die noch stehen bleibt, wenn alles abgeerntet ist. Und ein Wachthäuschen im Burgenfeld. Es ist aber belagert. Und damit wird auch schon ausgedrückt, dass es auch nicht unumkämpft sein wird, dass auch da Angriffe erfolgen werden. Vers 9. Hätte uns der Herr der Heerscharen oder Jahwe Zebaoth nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Das ist immer das Tröstliche bei den Propheten, der Restgedanke, wie man sagt. Ja? Die Restprophezeiung. Die große Masse befindet sich im Abfall, das ist heute auch so. Die große Masse der Christenheit ist in einer Abfallbewegung von Gott begriffen, hin zur Vermischung mit dem Welt- und Zeitgeist, mit Bibelkritik, Ökumenismus, Pseudocharismatik und anderen Erströmungen. Auch viele Sekten, die sich ausbreiten, falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Geister, falsche Apostel. Alles das nimmt heute überhand. Das Unkraut wuchert wie wild. Aber ein Überrest ist übrig geblieben. Die kleine Herde, von der der Herr Jesus auch spricht, die Menschen, die auf dem schmalen Weg sind, die durch die enge Pforte gegangen sind, sie sind auch heute der Überrest. Und der Herr sagt, wenn ich komme, werde ich Glauben finden auf Erden. Ja, er wird noch Glauben finden, aber er muss ihn suchen, weil es nur wenige sind. Und ich hoffe, dass wir dazugehören, dass wir uns nicht in diese Abfallbewegung, auch in dieser Endzeit hineinziehen lassen. Vers 10 folgende. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Ja, hoppla, Sodom, Gomorra, gibt es die überhaupt noch in der Zeit, als Jesaja prophezeit? Nein. Ja, was ist hier gemeint? Was denkt ihr? Dürft ihr ganz sagen? Jerusalem. Jerusalem wird hier als Sodom und Gomorra angesprochen. Ja, genauso wie im Neuen Testament Jerusalem mal mit Babylon identifiziert wird in den Briefen, weil dort der Herr gekreuzigt wurde, auch Sodom, da wo der Herr gekreuzigt wurde, prophetisch genannt. Das heißt, eine Stadt, die an sich die Stadt des Friedens des Herrn, des Messias ist, die kann auch, wenn die Menschen nicht dem einzig wahren Gott nachfolgen, zu Sodom und Gomorra werden. Auch unser Herz kann sich verfinstern, wenn wir nicht dem Herrn treu bleiben, auf dem schmalen Weg bleiben. Seien wir wachsam. Sind nicht auch heutige Kirchen und Gemeinden zum Teil Sodom und Gomorra geworden, wo alles und jedes geduldet wird? Und jetzt wird der falsche Gottesdienst gegeißelt. Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber, überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Nun, die Zeit reicht jetzt nicht, um die ganzen Opfer zu beschreiben. Es gibt ja Brandopfer, Speisopfer, Sündopfer, Sühnopfer, Friedensopfer, Hebopfer, Webopfer und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht alles erklären. Können wir gerne mal drüber reden in Ruhe. Aber hier Schlachtopfer, jedenfalls durch Opfer. Was sollte grundsätzlich der Opfer geschehen? Nun, es sollte deutlich werden, der Mensch ist schuldig. Er kann sich nicht selber vergeben. Es muss Blut fließen zur Sühnung der Sünden. Und die ganzen Opfer von Tieren können uns nicht retten. Das waren alles Vorschattungen auf den Messias hin, der seinen Leib gibt als das vollkommene, sündlose, absolut reine Opfer zur Erlösung und des Menschen, der Jesus im Herzen aufnimmt durch das Blut Jesu Christi. Das heißt, diese ganzen Opfer, es sind alle gut gemeint, hat auch Gott angeordnet in dem mosaischen Gesetz, vor allem im 3. Mosebuch. Sie sind nicht sinnlos, sondern sollten das Volk vorbereiten auf den Messias. Und wer im Glauben auf den kommenden Messias von ganzem Herzen auch geopfert hat, der wird auch gerettet rückwirken durch das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Wer wirklich von Herzen glaubt, auch im Alten Bund, die Wolke der Zeugen, Hebräer 11, ja, die wird auch eingesammelt werden, zusammen mit uns, wenn der Herr kommt, um uns zu sich zu nehmen. Und da wird keiner ohne den anderen vollendet, so heißt es im Hebräer 11 sinngemäß. Aber hier sagt Gott, was soll mir die Menge eurer Opfer? Ich bin dessen überflüssig, Brandopfer und Fett und Mastkälber, Blut der Jungstiere, kein Gefallen. Warum nicht? Weil das Herz nicht dabei ist, weil sie kein bußfertiges Herz haben, keine Gesinnung der Reue vor Gott, sondern das als äußeres Ritual machen. Im Grunde ist ihr Herz schon bei den Götzen, bei den Heiden, bei der Vermischung mit Aberglauben, mit Sternenkult, mit Astrologie, mit all diesen Gräueln, die da beschrieben sind. Vers 12. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Was könnte das bedeuten? Ich denke, es ist gemeint der Ungehorsam im Vorfeld des Gottesdienstes. Das heißt, man geht zwar zu den Gottesdiensten, damals im Tempel, aber schon im Vorhof die werden zertreten durch Sünde, durch Ungehorsam, verunreinigt, indem der Mensch nicht mit dem Herzen der Buße dahin geht. Und wie gehen wir in den Gottesdienst? Gehen wir nur, weil es ein Ritual ist, um unsere Sonntagspflicht abzuleisten, oder haben wir Hunger nach Gottes Wort? Haben wir den Herrn Jesus lieb? Möchten wir gestärkt werden durch das Reden Gottes zu unserem Herzen? Das ist die Frage auch für uns heute. Gottesdienst ist nicht nur am Sonntagvormittag, sondern auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag der Woche. Da wollen wir Gott, dem Herrn, dienen, durch unser Leben nämlich. Und deshalb der Aufruf, Vers 13, bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel, verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Frevel steht hier, Gotteslästerung. Das heißt, wenn man alle möglichen Rituale vollzieht, aber das Herz fern von Gott ist, ist es im Grunde eine Gotteslästerung. Weil man so tut, als sei man fromm, aber man ist es gar nicht. Dann lieber gar nichts machen und sagen, ja, bin ein Atheist, ich möchte Wege gehen ohne Gott. Aber Gott bewahre uns natürlich davor. Aber dann soll der Mensch wenigstens ehrlich sein. Die Lauheit, das kann der Herr gar nicht ertragen. Das Laue wird der Herr ausspeien aus dem Munde. Man soll heiß oder kalt sein, aber nicht so tun, als ob. Die Heuchelei ist Gott ein Gräuel. Vers 14, eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Das sind die ganzen Feste, die damals gefeiert wurden im alten Israel, Neumondfest und andere Feste, wunderbare Feste, die es ja gab, auch schon zur Zeit von Jesaja. Später kamen noch weitere dazu, wie Purim und so weiter. Aber alles das ist auch nur ein äußeres Ritual und Gott möchte sie nicht mehr ertragen. Heute können wir uns natürlich fragen, wie sieht es bei uns aus in unserem Land mit Weihnachten, mit Ostern, mit Karfreitag, Ostern. Wie sieht es aus mit Pfingsten, mit dem Reformationstag, der zu Halloween inzwischen wurde für die meisten? Nun, ich bin durchaus der Meinung, dass wir diese Feste feiern sollten, weil es sonst nur noch islamische Feste gibt, Ramadan und so, wenn wir die alle abschaffen würden. Es gibt ja radikale Christen, die sagen, man darf kein Weihnachten feiern, kein Ostern und so weiter. Da halte ich aber nichts davon, von dieser Meinung, weil ich sage dann immer, dann gibt es nur noch islamische Feste. Wollt ihr das, dass nur noch Ramadan hier ist und alles, ja? Dann denken manche dann vielleicht doch mal nach. Aber das Problem ist, dass halt für die allermeisten Menschen diese Feste entleert wurden ihres eigentlichen Inhalts. Dass sie es nur noch feiern, um Geschenke zu bekommen, um vielleicht mal Pause zu haben in der Arbeit und so weiter und so fort. Aber die wenigsten wissen offenbar doch, was an Karfreitag geschehen ist, an Ostern, Weihnachten vielleicht noch eher. Da war irgendwie mal so ein kleines Baby in der Krippe, so ein ganz harmloses Kind, das uns überhaupt nicht tangiert. So geht es denn, nicht? Ein liebes Baby, aber die wissen nicht, wer das eigentlich ist, dass das der Schöpfer des Universums ist, der Retter der Menschen, die ihr Herz ihm schenken, dem Herrn Jesus. Wenn wir aber diese Feste von vollem Herzen feiern, mit Freude und auch missionarisch Menschen einladen in die Gottesdienste, dann liegt ein Segen darauf, natürlich. Und deshalb immer wieder die Frage, wo ist unser Herz? Ja, es ist ein langes Kapitel, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Ich werde jetzt noch ein bisschen weniger sagen pro Vers, aus Zeitgründen. Vers 15, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Das spricht ja alles Gott, ja. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Hier kommt jetzt eine Begründung. Hände zu Gott erhoben, aber voll Blut. Das ist nicht so, dass die sagen, Herr, es tut uns leid, was wir tun, sondern sie haben das Blut immer noch an den Händen, ohne dass es gesühnt ist durch die äußeren Rituale. Wird es nicht gesühnt, wenn das Herz nicht dabei ist, wenn sie nicht wirklich die Kinder des Herrn sind. Blutschuld, wie auch immer das Blut rankam, durch Mord, durch Ehebruch, durch Diebstahl, durch alle Arten von Sünde, symbolisch klebt dann Blut daran. Und jetzt der Aufruf, ruft zur Umkehr. Wascht euch, reinigt euch, Vers 16. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg und hört auf, Böses zu tun. Man kann so sagen, Sünde hassen, Böses lassen, Gutes tun. Das ist der Aufruf Gottes. Ändert euer Leben. Auch der Prophet Amos ist ohne diesen Aufruf nicht zu verstehen. Ich hasse eure Lieder, aber das Recht, die Gerechtigkeit soll fließen wie ein strömender Bach. So könnt ihr das in Amos Kapitel 5 nachlesen. Und der Herr Jesus sagt auch zur Ehebrecherin in Johannes 8, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, tu nicht mehr diese Sünde des Ehebruchs. Das heißt nicht, dass die jetzt perfekt ist. Wir sind alle auch als Christen nicht sündlos. Ja? Aber wir sollen die Sünden, die wir erkannt haben, hassen und lassen und den Herrn um Kraft bitten, den Sünden, der Sünde zu widerstehen. Hört auf, Böses zu tun, steht hier. Und positiv aber, Vers 17, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Hier stehen ganz praktische Beispiele, wie wir Gutes tun können. Rechtsprechung, gerechte Urteile. Nicht irgendwie so mauscheln oder sich noch bestechen lassen, sondern so, wie es geschehen ist, herauszufinden versuchen durch die Zeugen. Deshalb hat der Mensch ja zwei Ohren, um beide Seiten zu hören und dann recht zu sprechen. Nachdem, so wie man es erkennen kann, möglichst objektiv, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten. Das heißt, nicht dem helfen, der jetzt mehr Geld zahlt, zu Deutsch Korruption, sondern dem, der Unrecht erduldet, auch wenn er vielleicht keinen einzigen Cent hat, um sich zu verteidigen. Schafft der Weise Recht, die auch arm ist in aller Regel. Diese weisen Kinder, die haben ja gar nichts, wenn die minderjährig sind und nicht arbeiten können. Und für den Rechtsstreit für die Witwe. Auch hier Witwen, die in der Regel dann ohne Mann mittellos sind. Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Das heißt, das soll gesagt werden, wenn Gott mit uns in einen Rechtsstreit treten würde, hätten wir alle keine Chance. In Römer 3 steht, da ist keiner, der ohne Sünde ist. Wir alle bedürfen der Erlösung durch Jesus Christus. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, der in vielen Bibeln fett gedruckt ist, wunderbarer Vers. Wenn eure Sünden, hier in der Schlachterbibel steht, wie Scharlach sind oder blutrot sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ich habe mich mal erkundigt, Scharlach, Moment, will ich mal nachgucken, dass ich nichts Falsches sage. Scharlach, das ist praktisch die Farbe, Scharlachrot, leuchtend rot. Und Karmesin, das ist ein Färbungsmittel, das diese Farbe hervorbringt, das wird gewonnen aus kochenilen Schildläusen. Ja, kochenilen Schildläusen. Sehr teuer, sehr selten. Und das sind wertvolle Dinge, die hier genannt werden. Ein leuchtend roter Farbstoff, Scharlach. Also wenn die Sünden wie Scharlach sind, so ganz rot wie Blut, sie sollen weiß werden wie der Schnee, und zwar ein frischer, gefallener Schnee. Früher gab es noch nicht die Luftverschmutzung wie heute, da war der Schnee noch viel sauberer, kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Völlig reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Es klingt paradox, dass das Blut, das was Blutschuld ist, hinwegwäscht, aber es kann nur gesühnt werden, ja, durch Blutvergießen. Das hat Gott so beschlossen, und da können noch so viele Synoden heute über die Sühnetheologie diskutieren. Es bleibt bestehen, es wird alles gut allein durch Jesu Blut. Ohne Blutvergießen keine Sühnung der Schuld. Können noch so viele Theologen sagen, brauchen wir alles nicht, Gott ist einfach so lieb, der schnippt mit dem Finger. Aber nein, das Blut muss fließen, weil darin das Leben ist. Und das Leben wird hingegeben, stellvertretend für unsere Schuld, und dadurch werden wir reingewaschen, indem der Sohn Gottes sein Leben hingibt am Kreuz auf Golgatha. Und dann werden wir weiß wie Schnee vor Gott stehen können, gereinigt durch das Blut des Lammes. Allein darüber könnten wir jetzt eine ganze Bibelwoche halten, über diesen Vers. Ja. Dann aber jetzt etwas noch schneller. Vers 19. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Das heißt, es erfolgt die Reinigung durch das Blut des Gottesknechtes, das Blut Jesu Christi, Jesaja 53 wird es ja noch ausführlich kommen, der Erlösungstod Jesu, prophetisch vorausgesagt 750 Jahre vorher. Aber dann, nach der Reinigung, nach der Erlösung, nach der Errettung, folgt die Nachfolge. Das ist der nächste Vers, Vers 19. Seid ihr willig und gehorsam, nämlich dem Herrn nachzufolgen, das Böse zu lassen, das Gute zu tun, gereinigt durch das Blut des Lammes. Dann, wenn ihr das tut, dann werdet ihr den Segen erlangen, dann werdet ihr das Gute des Landes essen. Dann wird der Segen reichlich fließen. Da wird auch äußerer Segen sein. Fruchtbarkeit im Land, reiche Ernährung, vielleicht sogar Überfluss. Der Überfluss in Deutschland, den haben wir von unserem Lebensstil hier der überwiegenden Menschen nicht verdient. Das ist unverdiente Gnade, dass Gott immer noch regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Ich wundere mich, warum noch keine Hungersnot gekommen ist bei den Sünden, auch in unserem Land. Wir haben jetzt seit 2 Jahren schon zum Beispiel die Ehe für alle und solche Dinge. Da war ja ein sinnflutartiger Regen in Berlin, als das beschlossen wurde, an diesem schwarzen Freitag, 30. Juni 2017. Aber sie haben auf diese warnende Stimme Gottes nicht gehört. Aber wenn der Mensch umkehrt, dann wird wieder Segen einkehren. Ich denke allerdings, wir leben in der Endzeit. Aber Gott kann immer noch Gnadenzeiten und Aufschübe schenken. Er ist auch da souverän. Und dann steht auch gleich das nächste Vers 20. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Und genau so kam es. Sie sind nicht umgekehrt. Die Assyrer haben sie mit dem Schwert gefressen. Einige Jahre später schon ist das alles passiert. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. In 5. Mose 30 wurde dem Volk Israel insgesamt auch schon Fluch oder Segen vorgelegt. Wenn ihr gehorsam seid, Segen, bei Ungehorsam und Götzendienst Fluch. Wir können nur in unserem Volk immer wieder zur Umkehr einladen. Es ist traurig, dass man in Deutschland den Buß- und Bettag abgeschafft hat, schon vor Jahrzehnten. Das war ein Symptom dessen, dass man von Buße und Gebet nichts mehr wissen will. In der Schweiz gibt es noch einen eidgenössischen Bußtag und Gebetstag. Aber auch da wollen sie sogar die Hymne ändern, wo Gott vorkommt. Also überall sind die antichristlichen Mächte am Werk. Aber wir wollen ihnen das Feld nicht einfach überlassen, sondern für den Herrn wirken, solange es Tag ist. Jetzt die letzten Verse. Ab Vers 21. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Jerusalem, ja. Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr. Nun aber Mörder. Mörder. Also Unrecht und Gewalttat werden beschrieben. Vers 22. Dein Silber ist zu Schlacken geworden. Dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Unreines Silber. Zerstörtes Silber. Die Schätze durch Korruption, durch Diebstahl, durch Betrug erworben. Also kein reines Silber, auch kein reines Gold. Und der edle Wein mit Wasser verfälscht. Auch das ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen. Sie alle lieben, und jetzt kommt das Wort, Bestechung. Sehr aktuell, ja, Korruption. Denk mal dran, was gerade jetzt da in den USA läuft. Jetzt klagt man jetzt den Präsident Trump an, weil er die Korruption seines Kontrahenten Biden aufdecken möchte. Ich meine, Politiker haben alle mehr oder weniger Dreck am Stecken, egal, oder fast alle, wollen wir es nicht pauschalisieren. Aber interessant ist, der wird jetzt an Pranger gestellt, der die Korruption aufdeckt. Und so ist es dann oft. Nicht? Der eine deckt es auf und dafür wird er dann von den anderen fertig gemacht. Weil die lieben ja, viele lieben Korruption. Ist heute auch nicht anders. Hüten wir uns vor solchen Dingen. Wenn da einer kommt und dir irgendwie Geld anbietet für etwas, was nicht in Ordnung ist, dann lehne es konsequent ab. Ich habe das auch schon erlebt. Soll ich es erzählen? Ich hatte mal einen Leserbrief geschrieben, da habe ich so Kritik an der Kirche geübt. Dann lud mich ein Mann ein, ich kannte den nicht, hat mir einen Brief geschrieben, er will mich mal sprechen, hat da so eine Idee. Und dann hat er gesagt, ja, ich könnte Ihnen einen Saal anbieten, da können Sie Gottesdienste feiern, kostenlos und so weiter. Und ich sagte, ja, wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Schatzmeister der Großloge von Deutschland. Dann gesagt. Dann habe ich gesagt, nein, danke, das können wir nicht machen. Mit ihnen können wir nicht zusammenarbeiten. Solche Dinge hat man erlebt. Ja. Als wir jetzt einige Jahrzehnte später eine leerstehende Kirche zum Kauf gesucht haben, haben wir keine bekommen. Aber in Stuttgart kriegen Muslime solche Kirchen, aber wir als bibeltreue Gemeinde haben keine bekommen. Da wurde dann blockiert, dann später entsprechend. Ja, aber deshalb, wir müssen sauber bleiben, keine Bestechung, keine Mauscheleien, keine Geldhinterziehung oder irgendwas. Auch beim Finanzamt alles offen und ehrlich und ganz klar abrechnen. Eine Frau, die macht bei uns die Buchhaltung, die ist da ganz genau und rechnet es lieber 10-mal nach und sucht jeden Beleg, damit da alles in Ordnung ist. Wir müssen als Christen da auch sauber sein, dass uns keiner irgendetwas nachsagen kann. Und Gott sieht ja alles. Ja. Aber hier, sie lieben Bestechung. Sie, und da steht sogar, sie alle lieben Bestechung. Das ist ja das Schreckliche. Einer wie der andere. Ja, das machen doch alle. Jeder hinterzieht ein bisschen und so weiter und so fort. Wirklich jeder? Ich hoffe nicht. Aber damals alle. Und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Furchtbar. Ja, wer kein Geld hat, bekommt kein Recht. Ungeheuerlich. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen, der Mächtige Israels. Wehe! Ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Das heißt, wer so handelt, ist ein Feind Gottes. Und Gott wird Rache üben an diesen Menschen, die Unrecht tun. In den Augen Gottes ist das alles Unrecht. Und Gott hat einen absolut heiligen Maßstab. Und, so sagt das Wort Gottes weiter, ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Hier sehen wir, dass das Gericht zur Reinigung führt. Das Gericht Gottes ist hart, aber es reinigt. Es lässt die Bösen offenbar werden. Die Bösen müssen ausgeschlossen werden aus der Gemeinde des Herrn. Wenn das nicht geschieht, wird die Gemeinde verunreinigt, zerstört von innen her. Und deshalb sieht es in großen Kirchen so aus, weil da hat keiner mehr die Kraft, die Leute alle rauszuschmeißen, die nicht nur nicht gläubig sind, das sind sowieso die meisten in der Volkskirche, sind gar nicht gläubig, die sind nur als Säuglinge irgendwie mal begossen worden, aber sind keine Christen eigentlich, weil sie sich nie bekehrt haben zum Herrn Jesus, haben den Herrn Jesus gar nicht in ihr Herz aufgenommen. Ja, die müssen wir an sich alle gar nicht aufnehmen erstmal, aber dann müssen wir die ausschließen, die ganz bewusst falsche Lehren und sündige Lebensweisen propagieren. Aber wer könnte das tun? In den großen Kirchen kann es nicht funktionieren vom System her, weil da ja jeder hinein getauft wird, in Anführungsstrichen, schon als Säugling. Und in den Freikirchen wird es leider oft auch nicht mehr getan. Und deshalb wird es da auch immer schlimmer zur Zeit. Wo keine Gemeindezucht mehr geübt wird, da frisst der Krebs innerhalb der Gemeinden um sich. Aber Gott wird eingreifen. Er hat in Israel eingegriffen, hat einen Rest übrig gelassen und er wird auch in den Gemeinden an seinem Tag Ordnung schaffen. Und dann heißt es, ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Man fragt sich, wann das geschieht. Spätestens im tausendjährigen Reich, wenn der Messias Jesus regiert von Jerusalem aus. Kapitel 2, so Gott will, werden wir morgen früh dieses wunderbare Kapitel 2 betrachten. Die Herrschaft des Messias von Jerusalem aus. Könnt ihr schon lesen, nicht? Es gibt ja hier einen Plan mit den ganzen Kapiteln, die ihr als Vorbereitung lesen könnt. Spätestens im tausendjährigen Reich, auch vorher schon punktuell, hat Gott immer wieder auch gerechte Menschen berufen, gerechte Männer als Richter oder als Könige. Nicht alle Könige waren verderbt. Es gab einen Josia, es gab auch einen Hiskia, aber keiner war völlig perfekt. Allein unser Herr Jesus ist völlig sündlos. Aber trotzdem, es ist immer wieder interessant zu lesen in den Königebüchern, dieser König gefiel Gott und der andere König missfiel Gott. Und meistens hing es am Götzendienst. Ob sie allein den allein wahren Gott, Jahwe, verehrt haben oder Götzendienst betrieben oder zugelassen haben. Das ist der Maßstab, ob ein König Gott gefällt oder missfällt. Auch heute ist der Maßstab, ob wir den Herrn Jesus als den einzigen Weg zum Vater verehren oder andere Götter neben ihm haben. Das ist auch Maßstab auch für unser Leben. Wo ist unser Herz? Die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Nicht mehr Sodom und Gomorra, sondern die Stadt der Gerechtigkeit wird Jerusalem sein. Vers 27, Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Und zwar die absolute Gerechtigkeit Gottes, die erwirkt wird am Kreuz auf Golgatha. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit, nicht eine selbstgemachte Selbstgerechtigkeit des Menschen, wo er sagt, ich bin gar nicht so schlecht, ich kann mich selber erlösen, sondern die geschenkte Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus durch sein Blut am Kreuz. Vers 28, aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander und die den Herrn verlassen, kommen um. Ihr seht immer wieder der Kontrast, ja? Segen oder Fluch. In Vers 27 der Segen, aber Vers 28 der Fluch. Die, die in der Übertretung verharren, die nicht umkehren, die den Herrn verlassen haben, die kommen um, und zwar mit dem zweiten Tod in der ewigen Verdammnis, der Gehenna, der Feuerhölle. Vers 29. Denn sie werden zu Schanden wegen der Terebinten, an denen ihr Lust hattet, und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Der heidnische Götzendienst in Israel, der hat gewisse geweihte Räume gehabt, wo man den Götzen gedient hat. Es gibt auch Gotteserscheinungen unter Terebinten. Das ist ein Baum, der etwa 20 Meter hoch werden kann, oder auch Baumgärten, Haine, heilige Haine. Das gibt es im jüdischen Bereich, aber es gibt es auch im heidnischen Bereich. Und damals waren es wohl überwiegend heidnische Gottheiten, die unter den Terebinten verehrt wurden. Und deshalb sollen sie schamrot werden, weil sie hier Götzendienst betrieben haben. Vers 30, denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Wer falschen Göttern dient, der wird selber austrocknen bis auf den Grund. Der wird keine Frucht bringen. Der wird weggeschnitten und ins ewige Feuer der Verderbnis geworfen. Und das wird auch im 31. und letzten Vers als Gerichtsvoraussage gegeben, wenn es heißt, und der Starke wird zum Werk mit G. Ich habe nachgeguckt, was das ist, sage es euch gleich. Und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Was ist ein Werk? Weiß jemand, was ein Werk ist mit G? Wie? Sehr gut. Werk, ich habe nachgeguckt im Lexikon, das heißt, das sind bei der Bearbeitung von Hanf oder Flachs abfallende Fasern, die dann abfallen, praktisch so Abfall, nicht? Die Fasern, wenn man das bearbeitet. Und das heißt, der Starke, der so stark ist wie eine Eiche, der wird wie eine Faser, die wegfällt, wenn man Flachs und Hanf bearbeitet. Wird gerade so umfallen, ne? Wird gerichtet von Gott. Keine Kraft mehr in ihm sein. Der Selbstgerechte wird zu Fall kommen. Und sein Tun wird zum Funken, das heißt, es wird verbrennen. Beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Das ist das Gericht Gottes. Da wird nichts Gutes übrig bleiben, gar nichts übrig bleiben. Das Böse wird ausgelöscht werden. Und so auch möchte ich abschließend noch eine Parallelstelle mit uns lesen. Im Johannesevangelium Kapitel 15. Wir wollen ja auch immer einen neutestamentlichen Bezug herstellen, denn die Bibel ist ja eine Einheit. Sicherlich kennt ihr dieses Bildwort des Herrn Jesus in Johannes 15 vom Weinstock und den Reben. Es ist eine gewisse Parallele hier zu Jesaja 1, Vers 31. Da heißt es, der Herr Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein und des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, also fallt nicht ab. Hier wird auch die Möglichkeit des Abfalls indirekt angesprochen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und jetzt kommt dann aber die andere Seite praktisch, der Fluch auch. Das heißt dann weiter, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das war der Segen. Und jetzt der Fluch. Wenn jemand nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Seht ihr auch hier das Feuer des Gerichts Gottes. Ja, möge der Herr schenken, dass wir in seinem Segen wandeln, dass wir umkehren von unserer Sünde. Und das haben wir auch immer wieder jeden Tag notwendig, wenn wir einen sündigen Gedanken hatten oder böse Worte oder vielleicht sogar eine böse Tat getan haben, dass wir den Herrn um Vergebung bitten, dass wir es bei den Menschen in Ordnung bringen, dass wir sagen, Herr, vergib mir, und auch zu Mitmenschen, bitte vergib mir und ich möchte wieder ganz gereinigt sein durch das Blut Jesu und möchte das gut machen, was ich noch gut machen kann, solange der andere Mensch lebt. Möge der Herr jedem dazu Gnade schenken. Ich hoffe, wir haben diesen Ruf zur Umkehr gehört. Es ist ganz existenziell, ganz aktuell, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass er dazu aufsteht. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese gewaltige Botschaft schon im ersten Kapitel des Propheten Jesaja, der Ruf zur Umkehr fang du bei mir, bei uns an, dass wir ein Herz haben, das bußbereit ist, das Reue empfindet über die Sünden und das dir von ganzem Herzen nachfolgt, dass es nicht ein äußerlicher Gottesdienst ist, ein Ritual, sondern wirklich ganz hingegeben zu deinem Dienst, Herr, dass wir dich lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. So hilf uns und segne uns jeden Tag. Amen. Amen.